Nur wenn er gelegt ist, geht es in einem nächsten Schritt darum, ob wir unseren bewussten Geist, die präfrontalen Vernunftgehirnsysteme, loslassen und in die Systeme des impliziten Gedächtnisses eintauchen können, in denen unsere Kunst eine Sprache ist, mit der wir uns ausdrücken und uns selbst besser verstehen können. Dazu sind wir aber eben nur in der Lage, wenn wir etwas so gut beherrschen, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie man zum Beispiel eine Linie zieht, wie man mit einem Schatten Bewegung andeutet und so weiter. Wenn wir uns also von unseren inneren Bildern leiten lassen können. An diesem Punkt, so sagt Csikszentmihalyi, machen uns weder Langeweile, weil etwas zu einfach ist, noch Angst, weil es zu schwierig ist zu schaffen. Vielmehr spüren wir, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ein begrenztes Feld von Reizen konzentrieren. Anmerkung der Autoren: Unsere Aufmerksamkeit befindet sich also in einem Zufriedenheitskokon, siehe Kapitel 5. Persönliche Probleme vergessen, das Gefühl für die Zeit und uns selbst verlieren, uns fähig und machtvoll fühlen und ein Gefühl der Harmonie und Einigkeit mit unserer Umgebung haben. In den Zustand des Flow, so schreibt er, gelangen wir nur, wenn wir uns nicht mehr darum kümmern, ob die Tätigkeit produktiv ist oder ob sie belohnt wird. Sorge also dafür, dass du genügend Übungsstunden auf dem Konto hast, denn für den Flow müssen die Schwierigkeit der Aufgabe und deine Fertigkeiten im Gleichgewicht stehen. Wie man die jeweilige Fertigkeit verfeinern kann, werden wir in Kapitel 8 besprechen. Während ich die Körperhaltungen für unseren Artikel zeichnete, fühlte ich mich im Einklang mit meinem Körper, was eigentlich seltsam war, denn ich saß stundenlang fast vollkommen still. Manchmal stand ich auf, um etwas am Fenster abzupausen oder um irgendwo im Raum Utensilien und neues Papier zu holen. Ich fühlte mich dabei vollkommen frei. Ich atmete tief bis in die untersten Regionen meiner Lunge, wo abgestandene Luft und Giftstoffe sich während eines Arbeitstages so gern ansammeln, wie Yogalehrer oftmals sagen. Das Gute war aber, dass ich nicht darüber nachdenken musste. Ich brauchte keinen Yogalehrer, der mich daran erinnerte, tief zu atmen. Genauso war es mit meiner laserscharfen Konzentration auf die Aufgabe, mit der ich mich beschäftigte. Meine Aufmerksamkeit ließ einfach nicht nach, ohne dass ich mich dafür hätte anstrengen müssen. Das Gefühl, etwas zu erschaffen, bescherte mir herrliche Erfolgserlebnisse. Aber ich spürte nicht nur Freude. Ich hatte auch das köstliche Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Es war mir gelungen, in den Zeichnungen Gefühle und Ideen auszudrücken. Zu sehen, wie sie auf dem Papier Gestalt annahmen, war wie ein Geschenk, das ich mir selbst machte. Und dieses Gefühl kam immer wieder. Es war, als würde ich auf einer berauschenden Welle reiten, die kein Ende nahm. Für unser Gehirn ist es ein großer Unterschied, ob wir lediglich etwas Angenehmes tun und uns nur auf den Erfolg konzentrieren, oder ob das, was wir tun, für uns auch in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Es ist die gute alte Diskussion zwischen Hedonismus und Eudämonismus, der Kampf zwischen dem Streben nach Vergnügen und dem Streben nach Sinn, der sich in den Windungen unseres Gehirns abspielt. Mit meinem Erlebnis stellte ich eine feste Verbindung zwischen den Lagern 1 und 2 her. Wenn ich mich heute an diese Episode erinnere, fällt mir ein sehr wichtiger Aspekt ein. Es spielte keine Rolle, wie die Tänzerinnen aussahen oder ob sie dem Zweck genügen würden, zu dem ich mich anfangs an die Arbeit gemacht hatte, als Illustrationen für den Artikel. Die ganze Zeit über dachte ich überhaupt nicht an das Ergebnis, genau wie Pennebaker es für das expressive Schreiben empfiehlt, siehe Kapitel 5. Entscheidend war in diesem Moment nur der Augenblick selbst und ich in ihm. Ich glaube, es war seit sehr langer Zeit das erste Mal, dass es mir gelang, mein Gehirn auf diese besondere Art und Weise zu aktivieren und damit die rosaroten Elefanten loszuwerden.